Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu dieser RevPod-Folge, in der wir uns wieder einem ganz, ganz grundlegenden ZPO-Thema zuwenden, nämlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Richard. Hallo Richard.
Hallo, guten Morgen.
Richard ist Vorsitzender Richter am Landgericht Münster und Ausbildungsleiter in Münster und selbstverständlich auch AG-Leiter. Ja, Richard, ich freue mich ganz besonders auf dieses Thema heute, weil ich habe häufig in den Arbeitsgemeinschaften den Eindruck, dass das auf viele sehr, sehr sperrig wirkt, dieses Thema. Und das muss gar nicht sein. Also wenn man sich da mal in Ruhe mit beschäftigt, am besten natürlich im Format eines Podcasts wie hier, dann verliert das sehr viel von seinem Schrecken. Und ich habe auch in der Vorbereitung gelernt oder gemerkt, dass wenn man das mit herkömmlichen Lehrbüchern lernt und auch einigen Skripten, dass häufig so ein Informationsoverload kommt, dass viel zu viele Ausnahmen und Gegenausnahmen besprochen werden. Und ich freue mich jetzt hier mal mit dir die großen Linien der vorläufigen Vollstreckbarkeit darzustellen.
Ich freue mich auch drauf, aber es sind ja auch gar nicht so große Linien, finde ich. Ich bin nämlich bei dir. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass da oft so Sorge besteht, immer wenn die Entscheidung nicht erlassen ist, oh Gott, vorläufige Vollstreckbarkeit. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass das so nicht griffig ist. Ne? Was ist überhaupt volle Vollstreckbarkeit? Abwendungsbefugnis, Sicherheitsleistung. Aber wenn man das mal verstanden hat und wenn man so, ehrlich gesagt, es sind doch nur ein paar Grundregeln, oder?
Ja,
es ist gar nicht so viel, es sind nur ein paar Grundregeln und wenn man die kann, kriegt man jeden Fall gelöst.
Ja, ich finde eigentlich auch von oben betrachtet ist es gar nicht so schwierig. Wir wollen das jetzt andererseits auch nicht kleinreden. Aber die ganz grundlegenden Wertungen, die kann man, finde ich, gut nachvollziehen und wenn man das verstanden hat, dann kann man die allermeisten Klausurfälle lösen. So, apropos Klausurfälle, wir konzentrieren uns auch hier wirklich auf die Standards, die also nach unserer Erfahrung in den Klausuren vorkommen. Und ich habe immer, erst habe ich so in meinen Notizen geschrieben, das, was wir besprechen wollen, das deckt mindestens über 90% der Klausurkonstellationen ab. Aber ehrlich gesagt glaube ich sogar noch fast mehr. Also
ich glaube alles. Ich erinnere mich an keine Klausur, in der was so Exotisches war, dass man das mit dem, was wir gerne besprechen möchten, nicht lösen könnte.
Ja, das fällt mir auch nicht ein, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln und so weiter.
Also, ne? Genau.
Aber ich glaube, es sind vielleicht 98% oder 99% und das wollen wir in dieser Folge besprechen, der wir uns vor allem mit den Grundlagen beschäftigen und noch in weiteren Folgen. Wir gucken mal, wie viele, vielleicht so 3? Alles eine vorläufige Einschätzung hier.
Große Entscheidung, ja.
Beim Thema der vorläufigen Vollstreckbarkeit gibt es nur vorläufige Einschätzungen insoweit. Und damit, in diesem Zusammenhang, werden wir uns beschäftigen mit den Grundregeln, mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung, mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung und mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung, aber mit Abwendungsbefugnis.
Genau.
Das haben wir vor. Und
ja, vielleicht sollten wir mal was sagen zur Klausurrelevanz auch, ne?
Ja, also, nach dem Jingle, oder?
Okay.
Wir sind ja jetzt noch im Anteasern. Wir sind noch am
Anteasern.
Ich verspreche auch zu erklären, was das Thema mit einem V zu tun hat, mit dem Vogel. Und wir haben auch eine Notfalllösung, die wir anbieten werden, also die zumindest ich im Petto habe. In der letzten Folge, die würde ich sagen, selbst wenn man gar keine Ahnung hat, in 50% der Fälle hinhaut. Und wir haben auch Tipps und Tricks, natürlich, wie immer. Insbesondere auch, wenn die Kostenquotelung 50-50 lautet. Oder vielleicht nicht,
Tipp.
Ja, nicht lauten sollte. Und wir decken, wie gesagt, alle wichtigen Klausurkonstellationen ab. Folgt du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns gerne auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen und Abonnements. Und wir sind auch bei Instagram vertreten unter ref.pod. Da haben wir auch schon mal Videos mal zu dem Thema gemacht. So kleine Reels, da haben wir uns auch mal dran ausprobiert. Ja, fehlt was?
Jingle.
Dann gehen wir jetzt gemeinsam durch den Jingle. Bis gleich. Ja. Herzlich willkommen zurück und womit wollen wir starten? Mit vielleicht mit der Frage, was das Thema eigentlich mit einem V zu tun hat.
Okay.
Und zwar, damit ich jetzt nicht immer über meine eigene Zunge stolpere, wenn ich vorläufige Vollstreckbarkeit sage, kürze ich das jetzt mit VV ab.
Ach so.
Ja, Und als ich das so, ich weiß gar nicht, ob das eine gängige Abkürzung ist. Sagen das Leute oder hört sich das dumm an? Ist das cringe?
Ich sag keiner, das hört sich, aber es ist, glaube ich, nicht cringe. Meine Tochter verbietet mir eigentlich, das Wort zu benutzen. Ah, wenn okay. Die diese Folge hört, kriege ich echt Ärger. Aber es ist, nee, es hört sich nicht komisch an, aber es, ich sage, ich glaube, das sagt es keiner.
Ja, VV. Und das finde ich irgendwie süß, weil ich auch den Vogel, den V, mag. Und ich finde, das ist ja einer der großen Mysterien unserer deutschen Sprache, dass der V, der heißt ja wie der Buchstabe V, aber man schreibt ihn nicht
genau,
so.
Bitte schreibt ihn nicht so. Genau. Ja,
das ist doch eigentlich sehr fies.
Wenn er in der Klausur drankommt.
Und ich finde, die vorläufige Vollstreckbarkeit, die VV, hat mit dem V gemein, neben dem Buchstaben, der nur gleich ausgesprochen wird, aber anders geschrieben.
Ich möchte es versuchen, dass man das Gebiet so schön auffächern kann.
Ja, man kann man sehr schön auffächern und das hat so ein opulentes und prächtiges Gewand, aber wenn er das dann einklappt, der V, dann ist er einfach auch ein ganz normaler Vogel.
Genau.
Ja, wie die Möwe, über die wir auch schon mal gesprochen haben.
Ja. Und jetzt greife ich es auf. Ich wollte ja eben schon das Thema ansprechen der Klausurrelevanz. Ja. Da kann man dieses Bild auch nehmen. Ne? Denn oftmals ist die Entscheidung über die vorläufige Verschreckbarkeit in den Klausuren in den Bearbeitervermerken, die man immer sorgfältig lesen muss, liebe Hörerin, liebe Hörer, ja erlassen. Dann ist der V halt mit zusammengeklapptem Fächer und dann ist es ganz klein. Aber manchmal muss man es eben auffächern, weil eben die vorläufige Verschreckbarkeit nicht erlassen ist.
Übrigens, ein ganz wichtiger Hinweis mit dem Bearbeitervermerken, weil jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, da ist von außen keine Regel erkennbar. Man muss man die VV machen, man muss man sie nicht machen. Deswegen wirklich sehr genau lesen und wir haben schon mal darüber gesprochen, wir beide kennen das Phänomen, wie häufig VV gemacht wird, obwohl VV erlassen ist.
Ja, ne? Und da möchte ich nochmal drauf, wir haben das damals schon so scharf gesagt und ich möchte es nochmal sagen, auf gar keinen Fall tun. Ja, denn nochmal zur Erklärung, warum man auf keinen Fall zum Beispiel die Kosten oder die vorläufige Verschreckbarkeitentscheidung bescheiden sollte in der Klausur, wenn sie erlassen ist. Denn es bringt einem überhaupt keinen Vorteil, wenn man es tut, aber im Kopf, auch wenn nicht offiziell, aber im Kopf des Prüfers bestimmt einen kleinen Nachteil, wenn man es verbockt hat.
Ja.
Und es kostet Zeit.
Und auch doppelt verbockt, wenn es dann noch falsch ist.
Genau, das meine ich.
Wenn man das prüfungsrechtlich nicht so bewerten darf, es macht einfach einen keinen guten Eindruck an dieser Stelle. Genau. Übrigens finde ich ja, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, man kann auch gerne das die Formulierung weglassen, vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen. Genau. Das sehe ich auch ganz häufig in Klausuren.
Würde
weil
ich auch weglassen.
Das ist einfach verschwendete Zeit und du, liebe Hörerin, lieber Hörer, kannst darauf vertrauen. Niemand kennt die Klausuraufgabe besser als der Korrektor oder die Korrektorin, die weiß, dass das erlassen ist.
Genau.
Ja, das ist natürlich examensrelevant. Ich würde sagen, in jüngerer Zeit, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, hat das ein bisschen abgenommen, nach meinem Eindruck,
ja.
Ob die VV abgefragt wird oder nicht.
Aber übrigens ist das, glaube ich, auch ein Problem. Vielleicht habe ich auch weniger Angst vor der VV auch als Ref schon gehabt, weil bei uns war das praktisch nie erlassen. Wir mussten die immer machen.
Ja.
Und deswegen haben wir natürlich auch da viel geübt und wir mussten die jedes Mal üben und anwenden. Und das war für uns absoluter Standard. Mhm. Weil heute in vielen Klausuren das erlassen ist und nicht mehr so oft drankommt, wird, glaube ich, auch nicht mehr so viel Augenmerk drauf gelegt. Und darum macht es dann auch wiederum mehr Sorge und Angst. Dabei ist es völlig überflüssig, wenn man sich eben einmal grundlegend damit beschäftigt hat, wozu wir heute vielleicht was beitragen.
Genau, ja. Als Richard noch Referendariat gemacht hat, also vor 5 Jahren.
Vor 5 bis 25 Jahren.
Da war das noch Standard. Nee, aber das beobachte ich auch. Und wenn man da auf Lücke setzt, dann ist das ganz schön, das ist blöd, weil das ist wirklich Kern der praktischen Verwertbarkeit, dass die vorläufige Vollstreckbarkeit passt. Wenn das nicht passt, dann nach meiner Erfahrung gibt es durchaus Prüferinnen oder Prüfer, die das schwerer gewichten, weil dadurch eben die praktische Verwertbarkeit maßgeblich beeinträchtigt sein kann.
Genau.
Zum Beispiel, wenn man etwas ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt, es wäre allerdings in der Praxis eigentlich nur gegen Sicherheitsleistung zulässig, dann ist das ein Riesenrisiko für den Schuldner, ne, der auf einmal befürchten muss, dass gegen ihn einfach so vollstreckt werden kann.
Ja. Und da gibt es ja diese Sprüche, ich möchte das nicht überbewerten, so mit Visitenkarte am Anfang, ne, Hobrum und Tenor und so weiter. Aber der Tenor ist wirklich sowas, wo ich auch als Klausurkorrektor, wenn er richtig ist, immer denke, ja, schön, Tenor passt. Und wenn er nicht richtig ist, denke ich mir, ach Mensch, das ist doch Standard eigentlich, das ist doch ein übelflüssiger Fehler und so. Und das ist schon so, dass man dann gleich am Anfang zeigt, ich kann das, oder eben irgendwas Grundlegendes nicht verstanden, das ist halt schade, ne? Es ist unnötig.
Ja, und da können wir auch auf vieles Bezug nehmen, was wir bereits in der Folge zum Hauptsache-Tenor gesagt haben. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, dass das Herzstück unserer Entscheidung ist und der praktischen Verwertbarkeit. Mhm. In rechtlicher Hinsicht sind natürlich die Entscheidungsgründe total spannend, aber aus Praxissicht ist natürlich der Tenor alles entscheidend. Ja, übrigens an der Stelle, unsere Folgen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit, die reihen sich ja ein in ein größeres, in eine größere Reihe. Wir haben unsere Reihe zum Zivilurteil nämlich. Wir haben ja schon zum Hauptsache-Tenor was gemacht, zum Kostentenor, zum Tatbestand, zum Urteilsstil. Genau. Wir verlinken das in den Shownotes, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann kannst du da auch gerne nochmal reinhören. Ja, ein Ding, was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie schlimm ist es eigentlich, wenn die fehlt oder falsch ist, die VV. Wie würdest du das beantworten?
Es wird sich auf jeden Fall ein bisschen negativ auswirken. Es wird es nicht dazu führen, dass man, glaube ich nicht, dass man sagt, die Klausur ist nicht mehr brauchbar deswegen, aber es wird auf jeden Fall zu Punktabzügen führen, egal ob bei großzügigen oder bei weniger großzügigen Prüfern, aber das ist schon, Tenor ist wichtig.
Ja. Auf jeden Fall, das wird negativ bewertet und im Übrigen verbieten sich da wie immer leider, oder was heißt leider, wie so häufig im Prüfungsrecht da Pauschale, also da verbieten sich Pauschalierung schlichtweg. Was ich manchmal höre, ist auch hier, dass wenn das fehlt oder schlecht ist, dass man dann gleich durchgefallen sei, das ist ziemlich unrealistisch, diese Konstellation, wenn sonst alles gut ist, das ist immer eine Gesamtwürdigung, also ist schon ein gewichtiger Fehler, wenn man das nicht trifft, bei vielen Korrektoren würde ich sagen. Aber wenn das mal nicht klappen sollte, keine Sorge.
Generell nochmal, lasst euch, liebe Refs, keine Angst machen. Jede pauschale Aussage wie, wenn man das nicht hat, dann ist falsch.
Ja, genau.
Das stimmt einfach nicht. Das ist radikal und pauschal und das ist nicht richtig. Lasst euch bitte keine Angst machen.
Ja. Genau, das geht eigentlich allgemein in Jura, muss man sagen.
Genau, ne? So ist das. Es gibt kein Schwarz und Weiß.
Immer, das merkt man auch, es gibt ja so Jura-Quizze, zum Beispiel im Internet und so, die man so machen kann und die falsche Antwortmöglichkeit ist immer, die keine Ausnahme zulässt, kann man sich immer mal denken. Immer wenn pauschal ist von in jedem Fall oder immer oder stets, dann ist das falsch. Genau. Das gibt's bei uns
genau,
nicht.
Genau, und das ist hier genau dasselbe. Ja.
Das Leben ist einfach zu kompliziert oder komplizierter, als dass das möglich wäre. Ja, dann kommen wir jetzt mal, würde ich sagen, zu den ganz grundlegenden Wertungen, die unserem Recht zur vorläufigen Vollstreckbarkeit zur VV zugrunde liegen. Wenn man sich jetzt mal zurücklehnt und da von oben mal drauf guckt auf dieses ganze Geschehen, würde man ja sagen, ja, vollstrecken können dürfte ich doch eigentlich nur dann, wenn die Entscheidung rechtskräftig ist. Und so steht es ja auch in unserem 704 Variante 1 ZPO.
Ja, kann ich mal vorlesen. Vorläufig vollstreckbare Endurteile. Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endurteilen, die rechtskräftig, aber jetzt kommt eine zweite Alternative, oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind. Aber tatsächlich, wenn sie rechtskräftig sind, dann sind sie vollstreckbar. Das ist eine logische Erklärung. Jetzt kann man nichts mehr dagegen machen, jetzt muss man sie auch vollstrecken können.
Genau, und das ist ja klar, ne? Ja. Und jetzt kann man, erstmal kann man ins Grübeln kommen, warum gibt es denn jetzt trotzdem das Konzept, dass ich noch vor Rechtskraft vollstrecken kann? Das ist nämlich diese Variante der vorläufigen Vollstreckbarkeit, die in 704 Variante 2 ZPO niedergelegt ist.
Naja, ich meine, Rechtskraft kann ja richtig, richtig, richtig lange dauern auch, ne? Und es kann natürlich die Interessen des Klägers verletzen, wenn er so lange warten muss, bis ein Urteil rechtskräftig ist. Das kann ja auch manchmal hinausgezögert werden, zum Beispiel durch den Beklagten, indem er eben alle möglichen Rechtsmittel einlegt und vielleicht da noch Anträge stellt und verzögert das Verfahren und sowas. Und dann könnte der Kläger sein immerhin erstinstanzlich schon zugesprochenes Recht nicht verwirklichen, ne? Und er hat ja schon mal eine Instanz gewonnen, das darf er nicht vergessen. Er hat ja gewonnen bei Gericht.
Ja. Oder auch zweitinstanzlich, wenn wir ein Berufungsurteil haben.
Und die Revision kommt.
Genau, und die Revision kommt, ne? Also der Kläger kann auf schnelles Geld angewiesen sein und es besteht auch ein erhebliches Insolvenzrisiko. Also wenn man sich vorstellt, man muss alle drei Instanzen durchlaufen, dann kann so ein Prozess 10 Jahre dauern und innerhalb der Zeit kann die Beklagtenseite vielleicht auch über den Jordan gehen in wirtschaftlicher Hinsicht, dass es auf einmal insolvent ist und am Ende hast du zwar gewonnen, dein Urteil erwächst in Rechtskraft, aber du kannst nichts vollstrecken.
Genau.
Bringt gar nichts mehr.
Genau.
Und darum brauchen wir unbedingt die vorläufige Vollstreckbarkeit. Das ist der Hintergrund. Andererseits, ne, jetzt müssen wir den Blick wieder schwenken zum Beklagten.
Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, aber
genau. Andererseits gibt es ja die Beklagtenseite und die ist allerdings jetzt auch einem Risiko ausgesetzt, wenn wir sagen, jemand kann etwas vorläufig vollstrecken. Dann besteht nämlich die Gefahr, der Kläger vollstreckt etwas vorläufig und dann wird das erstinstanzliche Urteil meinetwegen in der Berufungsinstanz aufgehoben und jetzt ist beim Beklagten schon vollstreckt worden. Bei dem Beklagten können dadurch Schäden eingetreten sein. Und ja, was ist denn jetzt?
Der will natürlich sein Geld zurückhaben.
Ja, er will natürlich sein Geld zurückhaben und auch seine Schäden ersetzt bekommen möchten. Zum Beispiel, wenn der Beklagte erstinstanzlich auf Herausgabe einer Maschine verurteilt worden ist, dann gibt er im Rahmen der vorläufigen Vollstreckung die Maschine heraus, kann währenddessen mit dieser Maschine nicht mehr in seinem Unternehmen wirtschaften. Dadurch entgehen ihm Gewinne, Schäden treten ein, ne, 252 BGB und so weiter. Und jetzt zweitinstanzlich gewinnt der Beklagte plötzlich. Das heißt, das Urteil wird abgeändert und die Klage wird dann abgewiesen. Ja, und die Frage ist, wie kommt der Beklagte jetzt an sein Geld, an seine Maschine und an seine, an den Ersatz für den entgangenen Gewinn.
Für den entgangenen Gewinn, der entgangen ist, weil vorläufig vollstreckt wurde. Ne? Das muss man sich nochmal klar machen, das ist die Kausalitätskette. Ne?
Genau, und diese vorläufige Vollstreckung, die dient ja erstmal nur dem Kläger. Und dann sagt der Beklagte, das kann doch nicht sein, hier ist jetzt vorläufig vollstreckt worden, ich habe hier Schäden, wie bekomme ich die zurück?
Naja, und da gibt es eine Regelung im Gesetz, der Gesetzgeber hat diesen Fall natürlich bedacht, das ist der Paragraph 717 Absatz 2. Die Paragraph 717 ist die Überschrift Wirkungen eines aufhebenden und abändernden Urteils. Das ist eben der Fall, dass in der Berufung oder Revision ein Urteil, ein vorinstanzliches Urteil gekippt wird. Und da sagt der Absatz 2, wird ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urteils oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist.
Ja.
Da ist ja der Schadensersatzanspruch.
Der Beklagte hat einen Schadensersatzanspruch und diejenigen, die genau zugehört haben oder es auch sonst schon wissen, werden gemerkt haben, da fehlt ein Tatbestandsmerkmal, was wir sonst kennen.
Schuldhaft.
Genau, es muss nämlich nicht schuldhaft sein. Das ist ein verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch.
Gibt's ganz selten, aber ist mal einer.
Gefährdungshaftung. Das ist übrigens eine der wenigen wichtigen Anspruchsgrundlagen in der ZPO. Mhm. Der 717 Absatz 2 ist auch klausurrelevant. Es gibt noch den 945 ZPO im Recht des einstweiligen Rechtsschutzes.
840 ist noch, ne, bei einer falschen Drittschuldenerklärung.
Ja, genau, 840 Absatz 2, Satz 3 oder so, ne, genau, um den Dreh. Aber wir wollen es jetzt nicht zu sehr.
Genau, aber es gibt eben auch Anspruchsgrundlagen in der ZPO, muss man einfach mal wissen.
Genau. Und das ist jetzt schon mal der erste Schritt, den der Gesetzgeber macht. Er sagt, ne, Kläger, du darfst zwar vorläufig vollstrecken, aber wenn du dann in der nächsten Instanz verlierst, dann setzt du dich einem verschuldensunabhängigen Schadensersatzanspruch des Beklagten aus.
Das fühlt sich auch richtig an, ne? Das muss man mal klar sagen. Das bedient doch unser Rechtsempfinden.
Ja, das fühlt sich auch richtig an. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum gerade bei wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten die Leute sich gut überlegen, bevor sie vorläufig vollstrecken, weil eben gerade bei Wirtschaftsunternehmen, die mit den Dingen wirtschaften müssen, erhebliche Schäden eintreten, wenn vorläufig vollstreckt wird. Im internationalen Bereich, da gab es vor einigen Jahren, gab es mal so Patentstreitigkeiten, gibt es wahrscheinlich immer noch zwischen Samsung und Apple. Ne? Und wenn dann meinethalben Samsung gewinnt gegen Apple und jetzt sagt, mein Urteil vollstrecke ich jetzt vorläufig, indem ich sage, du Apple darfst bestimmte iPhones nicht mehr vertreiben, dann kann da ja ein Riesenschaden daraus entstehen. Und das ist natürlich ein Risiko. Frage ist jetzt allerdings, ist damit den Interessen des Beklagten vollständig Genüge getan?
Nein, denn er hat einen Schadensersatzanspruch, sagt 717 Absatz 2, ne, wenn zu Unrecht vollstreckt wurde, im Ergebnis zu Unrecht vollstreckt wurde. Aber das Problem ist, das, was wir eben gesagt hatten auf Beklagtenseite, gilt auf Klägerseite ja auch. Was ist, wenn der Kläger mittlerweile nach der Vollstreckung insolvent geworden ist zum Beispiel und das vollstreckte Geld schlichtweg nicht mehr hat?
Ja.
Dann hat der Beklagte einen Schadensersatzanspruch nach 717 Absatz 2, schön, kriegt den aber nicht realisiert, weil der Kläger kein Geld mehr hat. Das heißt, dadurch, dass der Kläger zu Unrecht vorläufig vollstreckt hat, hat der Beklagte jetzt einen Schaden, den er nicht ersetzt bekommt. Das ist auch nicht hinnehmbar.
Ja, das ist jetzt das Insolvenzrisiko, das entsteht, weil der Beklagte diesen Schadensersatzanspruch gegen den Kläger hat. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, so ein langes mehrinstanzliches Verfahren kann 10 Jahre dauern, ne? Und genauso wie der Beklagte insolvent werden kann in der Zeit, kann es der Kläger. Und wenn der Beklagte jetzt seinen Schadensersatzanspruch hat, dann ist der wirtschaftlich wertlos, wenn der Kläger zwischenzeitlich insolvent gegangen ist.
Und da sieht man, es gibt verschiedene Interessen, ne? Der Kläger, der schnell Geld will, wegen des erstinstanzlich errungenen Urteils, der Beklagte, der aber für den Fall, dass zu Unrecht vollstreckt wurde, seinen Schadensersatz unbedingt gesichert haben möchte.
Ja. Und auch das hat unser weiser Gesetzgeber gesehen, selbstverständlich.
Genau. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesen ganzen Regeln über die vorläufige Vollstreckbarkeit, weil der Gesetzgeber nämlich dann die Figur der Sicherheitsleistung da reingepackt hat.
Ja, die Sicherheitsleistung ist der Grundsatz bei vorläufiger Vollstreckbarkeit nach 709 ZPO. Grundsätzlich soll der Kläger nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstrecken. Und diese Sicherheitsleistung hat vor allem den Zweck, den Schadensersatzanspruch, den der Beklagte haben könnte, nachdem er dann in der nächsten Instanz gewonnen hat, nach 717 Absatz 2 ZPO, diesen Schadensersatzanspruch abzusichern. Darum geht es mit der Sicherheitsleistung.
man muss sich das einmal klar machen. Wir kommen da später nochmal drauf zurück, was Sicherheitsleistung bedeutet. Aber einmal, damit man es versteht, was die Sicherheitsleistung ist, da wird quasi Geld an die Seite gelegt für den Fall, dass nachher Ansprüche bedient werden müssen. Genau. Damit das Insolvenzrisiko dann nicht durchschlägt, wird Geld an die Seite gelegt. So muss man sich das vorstellen. Und wenn es dann zum Worst Case kommt und man hat diesen Schadensersatzanspruch und der Kläger hat nichts mehr, dann kann man auf die Sicherheitsleistung zurückgreifen und der Beklagte ist nicht schutzlos.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, das ist ein tolles, ausgewogenes und ausgeklügeltes System. Darauf muss man erstmal kommen, ne? Also um es nochmal zusammenzufassen, die gesetzgeberischen Wertungen, die ganz grundlegend sind die folgenden. Grundsätzlich darf der Kläger vorläufig vollstrecken, weil der ein legitimes Interesse haben kann, schnelles Geld und so weiter, Insolvenzrisiko des Beklagten. Aber wenn er dann vorläufig vollstreckt und in der nächsten Instanz verliert, dann hat der Beklagte einen Schadensersatzanspruch, verschuldensunabhängig. Damit ist er dem allerdings noch nicht Genüge getan, sondern um diesen Schadensersatzanspruch abzusichern, muss der Kläger grundsätzlich nach 709 ZPO vor der vorläufigen Vollstreckbarkeit, vor der VV, muss er Sicherheit leisten, dass für den Fall, dass er in der nächsten Instanz verliert und der Beklagte den Schadensersatzanspruch geltend macht, der Beklagte jedenfalls sein Geld aufgrund der Sicherheitsleistung zurückbekommt. Wie diese Sicherheitsleistung aussieht im Einzelnen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
Genau, das ist ein tolles, wie du sagtest, ausgeklügeltes System.
Auch insoweit VV, ne, auffächern. Es fächert sich fächert sich so auf die einzelnen Abstufungen der Wertungen.
Genau. Und wir werden uns in der Folge jetzt damit beschäftigen, dass es zu diesem Grundsatz eben auch Ausnahmen gibt.
Aber das machen wir dann. Aber ich will nochmal betonen, ich glaube, diese grundlegende Wertung, das ist ganz wichtig, mal nachzuvollziehen. Ich habe den Eindruck, ich mache ja, wie du ja auch, überwiegend fortgeschrittene Arbeitsgemeinschaften und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese ganz grundlegende Wertung, dieses Verständnis fehlt und ich glaube, das ist sehr wichtig. Dieser Groschen, der muss einmal fallen und dann ist alles andere viel einfacher.
Genau. Und dann, wenn man nachher drüber nachdenkt, was ist denn jetzt eigentlich mit oder ohne Sicherheitsleistung, wenn man das System verstanden hat, guckt man eher auf die Lösung, weil man ja sieht, welche Interessen werden hier eigentlich bedient. Nachher, auch wenn es um die Frage geht, wer hat die Abwendungsbefugnisse, da kommen wir gleich zu, wie oft man sich da vertut und verschreibt. Wenn man es aber verstanden hat, passiert einem das eigentlich nicht.
Genau. So viel dann zu den grundsätzlichen Wertungen. Ich glaube, eine wichtige Vorschrift, renne jetzt einmal kurz zum Schreibtisch. Kleiner Moment. So.
Warte, lass mich was trinken.
Ja. Da bin ich wieder. Ich habe nur kurz mein Gesetz mal geholt, damit du nicht immer die Vorlesearbeit hier machen musst. Und zwar diesen Grundsatz, den haben wir jetzt noch gar nicht vorgelesen, ne? Der 709 Satz 1, das mache ich einmal kurz. Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung. Andere Urteile, gemeint sind Urteile, die nicht in 708 ZPO genannt sind, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Ja, und wie du schon gesagt hast, kein Grundsatz ohne Ausnahme.
Sonst wäre es ja zu einfach, genau. Auf die Ausnahme haben wir gerade schon in Bezug genommen, ne? Die ist halt komischerweise vor diese Norm geregelt, ne? Also, obwohl das der Grundsatz ist, 709, stehen die Ausnahmen in der Norm davor. Nämlich, es gibt die Fälle des 708, beziehungsweise generell Fälle, in denen auch ohne Sicherheitsleistung ab und zu vollstreckt werden darf. Also, ohne dass der Kläger, so, sagen wir es mal so besser, ohne dass der Kläger vorab Sicherheit leisten muss, bevor er vollstrecken darf.
Genau. Und die sind enumerativ, ein gefährliches Wort für was eigentlich? Für Aufzählung oder abschließend sind die, ich spreche einfach Deutsch, vielleicht einfacher. Also diese Fälle sind einfach abschließend in 708 aufgeführt. Und der 708, der ist deshalb so lang, weil das eben eine abschließende Aufzählung ist. Der Grundsatz ist und bleibt aber 709. Mhm. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung ist die Ausnahme geregelt in 708. Mhm. Und in diesen Fällen, wir werden da spätestens in der nächsten Folge im Detail drauf kommen, warum der Gesetzgeber in diesen Fällen sagt, wir machen keine Sicherheitsleistung, also der Kläger kann also vorläufig vollstrecken ohne Sicherheitsleistung. Mhm. Das ist hier geregelt in dieser Vorschrift. Und allerdings, auch da macht der Gesetzgeber jetzt nicht Halt, sondern er hat jetzt noch eine weitere Windung drin, um auch die legitimen Interessen des Beklagten zu berücksichtigen. Mhm. In den meisten Fällen des 708 ZPO, wo die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung geregelt ist, kann der Beklagte nämlich eine sogenannte, oder man muss genauer sagen, der Schuldner, es muss ja nicht immer der Beklagte sein, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, kann der Schuldner eine Abwendungsbefugnis haben nach 711 ZPO. Das heißt, selbst wenn der Kläger nach 708 ZPO ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstrecken kann, kann der Beklagte das nach 711 ZPO abwenden.
Auch da nochmal, darf ich kurz,
ja, klar.
Wie ich das damals immer klar gemacht habe, ich habe mir auch immer versucht, das jetzt mal losgelöst vom Gesetz nochmal deutlich zu machen. 708 bietet dem Kläger ausnahmsweise die Möglichkeit, ach, ich darf doch ohne Sicherheitsleistung vollstrecken, aus bestimmten Gründen kommen wir gleich zu, weil es eben besonders eilbedürftig ist oder weil es eben nicht so viel ist oder was auch immer. Wo der Gesetzgeber dann sagt, komm, das geht auch ohne Sicherheitsleistung. Ja, so. Und dann macht er das und dann sagt der Beklagte, aber ich will doch nicht, dass er vollstreckt. Und ich erkläre mir das immer so, zum Beispiel, wenn er jetzt nämlich vollstreckt und dann mir mein einziges Auto wegnimmt, dann habe ich das nicht mehr. Das ist für mich auch doof, auch wenn es um nicht viel geht, aber ich will mein Auto auf keinen Fall verlieren. Und darum gibt dann der Gesetzgeber ihm dann die Möglichkeit, okay, dann kannst du dann ausnahmsweise doch noch die Vollstreckung verhindern, wenn du dann selber Sicherheit leistest, abwendest, ne, die Abwendungsbefugnis ziehst. Ne? Und ich mache mir das immer deutlich, ja, das ist eigentlich sagt der Gesetzgeber, komm Kläger, darfst du ohne, wir sind jetzt mal gut zu dir, aber Beklagter, wenn es dir so wichtig ist, dann kriegst du die Chance, es doch noch abzuwenden.
Ja, genau. Ich lese den 711 Satz 1 einfach mal vor. In den Fällen des 708 Ziffer 4 bis 11 hat das Gericht auszusprechen, dass der Schuldner die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abwenden darf, wenn nicht der Gläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Und jetzt muss man sich diesen Wortlaut einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einer meiner Lieblingsfragen, muss ich sagen, nämlich die Frage, was wende ich denn eigentlich mit 711 ZPO ab? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, du wendest ja nicht die Zwangsvollstreckung generell ab, sondern du wendest nur die Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung ab oder ohne Absicherung ab.
Ja, genau. Das ist nämlich ganz wesentlich auch für das Verständnis. Der 711, die Abwendungsbefugnis, führt nicht dazu, dass ich jetzt die vorläufige Vollstreckung verhindern kann, sondern ich kann jetzt nur noch die vorläufige Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung verhindern, sodass wir im wirtschaftlichen Ergebnis wieder beim Grundsatz des 709 sind. Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung.
Genau, das ergibt sich aus diesem letzten Halbsatz der Norm, die du gerade vorgelesen hast, ne? Ja.
Die Details werden wir noch besprechen, aber wenn wir spätestens in der nächsten Folge voraussichtlich, wenn wir über die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung sprechen werden. Aber hier jetzt schon mal zum Mitnehmen, die Abwendungsbefugnis bedeutet, der Schuldner kann seinerseits jetzt Sicherheit für den Gläubiger leisten. Wenn er das macht, dann kann der Gläubiger nicht mehr vollstrecken, sondern er kann jetzt nur noch gegen Sicherheitsleistung vollstrecken.
Ja, da muss er wieder was zur Seite legen,
genau,
um den 717er Anspruch abzusichern.
Ja. Gewisses Hin und Her. Und dann kann man jetzt mal zusammenfassen, es gibt praktisch im Gesetz oder im Recht zur VV drei Sicherungsmodelle. Wir haben den Grundsatz der vorläufigen Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung nach 709 ZPO. Dann die Ausnahme, die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung, aber mit Abwendungsbefugnis. Das ist geregelt in 708 Ziffer 4 bis 11 und 711 ZPO. Und den 709 könnte man theoretisch auch noch zitieren, aber auch dazu werden wir noch kommen. Und dann gibt es etwas, das würde ich vielleicht als die absolute Ausnahme, den Sonderfall bezeichnen, die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung und auch ohne Abwendungsbefugnis.
Genau, das ist eine, wo es ausnahmsweise überhaupt keine Sicherung gibt, gar kein Geld an der Seite gelegt werden muss oder kann oder wie auch immer, es darf vollstreckt werden.
Punkt. Ja, und das ist für den Schuldner ja mega gefährlich. Genau. Ne? Es kann einfach vollstreckt werden, ohne dass er wegen seines etwaigen Schadensersatzanspruchs abgesichert würde.
Genau.
Diese Sicherungsmodelle, diese drei an der Zahl, die es gibt, die bestimmen auch letztlich unser Prüfungsschema. Dieses Prüfungsschema, kann man sagen, ist dreistufig. Man muss zunächst einmal die Frage klären, wer kann aus dem Urteil gegen wen was vollstrecken?
Genau, das ist was so zentral Wichtiges, was so oft falsch gemacht wird. Ne? Man muss sich das klar machen, es gibt nicht für ein Urteil die eine vorläufige Vollstreckbarkeitsentscheidung, sondern es kommt immer darauf an, wer kann vollstrecken, weil nämlich für jeden, der vollstrecken kann, eine eigene Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergehen muss.
Ja, das spielt eine Rolle bei diesen Mischentscheidungen. Mhm. Also wenn jede Partei teils obsiegt und teils gewinnt, dann kann jedenfalls im Hinblick auf die Kosten jede Partei auch vollstrecken. Mhm. Und darum gibt es in diesen Fällen dann nicht nur eine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit, sondern es sind genau genommen mehrere.
Genau, die können eben voneinander abweichen. Da kann für den einen Vollstreckungsgläubiger zum Beispiel 709 greifen, nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Und für den anderen Vollstreckungsgläubiger, der zum Beispiel nur für die Kosten jetzt vollstrecken kann, kann vielleicht 708 zum Beispiel Nummer 11 und 711 greifen. Das heißt, eine Abwendungsbefugnis lediglich, also Vorschreckung ohne Sicherheitsleistung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, man muss immer gucken, wer vollstrecken kann und dann für jeden gesondert prüfen, welche Regeln für den greifen.
Genau. Erste Weichenstellung, also wer kann vollstrecken. Mhm. In den nächsten Beispielen, die wir machen werden, werden wir uns der Einfachheit halber erstmal nur auf einen Gläubiger beschränken. Und wie gesagt, in der letzten Folge, das ist dann fortgeschrittener Stoff, da werden wir diese Mischentscheidung besprechen. Also wer kann aus dem Urteil was vollstrecken. Und dann muss man für jeden Gläubiger prüfen, ist das Urteil ohne oder ist der Anspruch ohne oder gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Also sind wir im Anwendungsbereich von 708 oder 709. Mhm. Meistens geht es um die Abgrenzung 708 Ziffer 11 und 719 genau. PO. Und dann, wenn wir wissen, ob wir im Bereich der Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung sind, dann müssen wir uns natürlich fragen, ja, wie bestimmen wir jetzt die Sicherheitsleistung?
Die Höhe, genau. Ja,
das ist der dritte Schritt auf dieser Schiene. Wenn wir hingegen bei der vorläufigen Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung sind, dann müssen wir uns fragen, mit oder ohne Abwendungsbefugnis nach 711 ZPO? Meistens mit.
Meistens mit, genau.
Und dann müssen wir uns dann natürlich auch fragen,
wie hoch?
Die Abwendungsbefugnis. Ne? Wie hoch in welcher Form die Abwendungsbefugnis ausgestaltet ist. Also das ist der Dreischritt. Erstens, wer kann vollstrecken? Zweitens, ohne oder gegen Sicherheitsleistung? Und drittens, bei Sicherheitsleistung, Bestimmung der Sicherheitsleistung beziehungsweise bei vorläufiger Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung Abwendungsbefugnis.
Oder nicht, genau.
Genau. Das ist unser Dreischritt. Und ich denke, damit haben wir eigentlich schon die ganz grundlegenden Regeln dargestellt, oder?
Glaube ich auch.
Also ich finde, wir müssen diese Folge gar nicht weiter aufblähen, sondern ich finde es eigentlich ganz nett, wenn wir das so schlank halten können. Ich denke, wir haben damit die grundlegenden Wertungen dargestellt und die einzelnen Sicherungsmodelle.
Genau. Und dieses Prüfungsschema, was wir gerade jetzt schon angeteasert haben, das werden wir in den nächsten Folgen dann aufdröseln und mal im Einzelnen besprechen.
Ja.
Und auch da, ich meine, wenn man sich das klar macht, dass das jetzt nur drei Schritte waren, beziehungsweise den dritten, vielleicht mit A und B nochmal untergliedert, ja. Mhm. Aber im Grunde nur diese drei Schritte waren, die man sich durchprüfen muss, ist es ja nicht kompliziert. Und nachher auch in den einzelnen Schritten. Es ist eigentlich relativ klar, was immer dran ist. Ob mit oder ohne Sicherheitsleistung. Es sind ganz klare Regeln drin.
Ja.
Und das ist, da ist das Gesetz, wie ich finde, auch ziemlich gut, ne? Muss man auch mal sagen. Also, da muss man nicht viel reindoktoren und reinlesen, sondern es ist sehr präzise formuliert. Und eigentlich ziemlich klar, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Und ja, gut fand ich auch diese erste Folge.
Ja, genau.
Dann können wir das an dieser Stelle, finde ich, damit auch abschließen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, lieber Richard, für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich bei dir, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge schon mal die Grundängste ein bisschen nehmen.
Ja, vielleicht sollte man sich das auch einfach wie ein V vorstellen. V ist ja ein cooles Tier, oder? Also ich mag Vs.
Vs.
Heißen die Vauen?
V.
Aber was sind die Mehrzahl von Vs?
Vauen.
Vauen.
Ich glaube, ja. Vauen.
Ich mag Vauen. Vauen. Ja, ich mag Vs. Ich mag VV und ich mag Vauen und ja, und ich möchte jetzt deine Nerven, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nicht weiter strapazieren. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter und REFPORT ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.